Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Vor genau einer Woche, da gelangten die geleakten Sitzungsprotokolle des Robert-Koch-Instituts in Gänze an die Öffentlichkeit. Sie dokumentieren, wie zwischen 2020 und dem Frühsommer 23 in Deutschland Corona-Maßnahmen entstanden, politischer Druck aufgebaut wurde und Grundrechte eingeschränkt wurden. Sie sind ein beispielloses Zeitdokument und der Datensatz ist so umfangreich, dass praktisch jeden Tag neue Details bekannt werden. Über den Inhalt spreche ich jetzt mit einem Mann, der maßgeblich an der Aufarbeitung mitarbeitet, der Finanzwissenschaftler Professor Stefan Homburg. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Homburg, Sie hatten einen Teil der ungeschwärzten Protokolle vergangenen Dienstag zusammen mit den freien Journalisten Aya Velasquez und Bastian Barucca vorgestellt. Zunächst einmal, wie hoch stufen Sie die Brisanz der geleakten Daten insgesamt ein?
Also ohne Übertreibung ist die Brisanz dieser Daten enorm. Also es handelt sich ja um dreierlei Material. Wir haben zunächst alle RKI-Protokolle und zwar ungeschwärzt. Bis jetzt gab es nur einen Teil der Protokolle und zwar denjenigen Teil, der im April 2021 endete. Und nur auf diesen Teil bezog sich auch die Klage von Paul Schreier. Wir haben jetzt die Protokolle bis zum Schluss und Schluss bedeutet Juni 2023. Zweitens haben wir den gesamten E-Mail-Verkehr zum Thema Corona, sowohl interne E-Mails als auch externe E-Mails. Und drittens haben wir ein sogenanntes Zusatzmaterial, das besteht aus Excel-Tabellen, Word-Dateien, PowerPoint-Präsentationen. Und insgesamt kann man aus diesem Material sehr gut erkennen, wie das RKI intern gedacht hat. Ich denke aber, es werden Forscher, Historiker, Journalisten über Jahre damit beschäftigt sein, das alles auszuwerten.
Lassen Sie uns auf einige Details dann einmal schauen. Eine zentrale Rolle während der Corona-Zeit spielte in Deutschland Professor Christian Drosten, Leiter des Virologischen Instituts an der Berliner Charité. Er erklärte und begründete der Bevölkerung die politisch erlassenen Maßnahmen. Aus den Protokollen, da geht aber hervor, dass er intern teils eine ganz andere Meinung als die Regierung vertrat. Hat Sie das überrascht? Wie bewerten Sie seine Rolle?
Ja, also die Rolle von Drosten ist schwer zu bewerten, denn er ist der Einzige im Grunde, der zu jeder Position auch das genaue Gegenteil vertreten hat. Und wenn es in der ganzen Corona-Krise eine Person gab, die man als Schwurbler bezeichnen könnte, dann ist es sicher Herr Drosten. Wir erinnern uns, wie er sagte, dass Masken nichts bringen, die technischen Daten sind nicht gut. Später schwor er auf Masken. Er sagte laut, dass man eine Pandemie ohne seinen Test überhaupt nicht erkennen würde. Er hatte zu Impfungen unterschiedliche Ansichten und irgendwann sagte er sogar, eine Infektion sei besser als eine Impfung. Und in den Protokollen sieht man jetzt an einer Stelle, also er spielt da keine große Rolle, muss man sagen, aber an einer Stelle heißt es, er hätte eine Arbeit, die das RKI selber wohl veröffentlichen wollte und die damit eine prominente Rolle bekommen hätte. Diese Arbeit hätte Herr Drosten zurückgezogen, weil darin stand, dass anlassloses Testen sinnlos sei und diese Einschätzung der Regierungslinie zuwiderlaufe. Das hat natürlich eine enorme Bedeutung, weil die ganze sogenannte Pandemie, das muss man sich immer wieder klar machen, beruhte ausschließlich auf Testzahlen, die es vorher nie gegeben hatte. Wenn man in die Kliniken schaute, wie viele Leute liegen dort, wenn man im RKI Sentinel schaute, wie viele Leute sind aktuell erkältet oder liegen mit schweren Erkältungsfolgen als alte Menschen im Krankenhaus. Wenn man schaute, wie viele Leute sind gestorben, nichts unterschied die Zeit 2020, 2023 von den Jahren davor. Der einzige Unterschied war, dass gesunde Menschen massenweise mit einem fragwürdigen Test behelligt wurden, mit einer nicht definierten CT-Zahl und dadurch dann Zahlen erzeugt wurden, die jeden Abend in der Tagesschau verlesen wurden, wie auf einer Messe.
In den Protokollen vom Juni 2020, da ist auch von einer sogar gewünschten Lenkungswirkung die Rede. Was ist da bekannt?
Also gewünschte Lenkungswirkungen kommen an allen Ecken und Enden. Ich will jetzt gar nicht auf eine einzelne Stelle reflektieren. Man sieht insgesamt eine deutliche Spannung zwischen dem, was das RKI intern dachte und dem, was es nach außen sagte. Und der vielleicht krasseste Fall, weil es dabei nicht nur um Freiheitsbeschränkungen geht, sondern buchstäblich um Leben und Tod, der ist zu finden in den Protokollen zu AstraZeneca. Da wird berichtet, wie unglaublich viele Nebenwirkungen und Todesfälle im Zusammenhang mit AstraZeneca gemeldet werden, vor allem Sinusthrombosen. Dann wird gesagt, dass Norwegen deshalb diese Impfung schon ausgesetzt hat. Trotzdem sagt man nach außen nichts davon. Das ist im Grunde wahnsinnig zynisch. Aber man war, das ist ein anderer, sehr wichtiger Punkt, an der ganz kurzen Leine des RKI. Wenn wir nochmal überlegen, in den Jahren 2020 bis 2023 guckten wir doch immer alle auf die Risikobewertung. Wenn dieses Risiko hoch war, hieß das Lockdown, Schulschließung, Ausgangssperren. Wenn es niedrig oder mäßig war, dann lebten wir wie in den Jahrtausenden zuvor. Und man sieht jetzt über mehrere Protokolle, das durchzieht sich durch ganze Jahre, dass das Bundesgesundheitsministerium, also Herr Spahn und dann Herr Lauterbach, dem RKI jeweils diktiert haben, wie hoch das Risiko ist. Also das Risiko beruhte nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf politischer Willkür.
In den Medien, da wurde auch lange von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Ebenso erklärte das auch der damalige CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn. Wie war denn da die fachliche Sicht zu dieser Zeit beim RKI?
Das ist eigentlich der Punkt, der es als einziger bisher in die Massenmedien geschafft hat, sogar ins Heute-Journal und andere Sendungen. Es steht im Protokoll klipp und klar drin, erstens, die RKI-Fachleute halten Pandemie der Ungeimpften für Unsinn. Zweitens, sie überlegen, ob sie das nach außen sagen dürfen. Und kommen drittens zum Schluss, dass sie besser den Mund halten, weil der Minister es überall sagt. Also sie hätten im Grunde ihren eigenen Minister desavouiert, wenn sie die Wahrheit gesagt hätten. Interessant ist nun als Hintergrund, dies ist keine deutsche Erfindung, sondern Pandemic of the Unvaccinated wurde im angelsächsischen Sprachraum erfunden und US-Präsident Joe Biden ist der erste Prominente, der das verwendet hat. Es wurde dann in alle Sprachen übersetzt und in alle Länder verteilt, um maximalen Impfdruck aufzubauen. Der Slogan hat erstens dazu gedient, ungeimpfte Menschen auszugrenzen und zu diskriminieren. Und zweitens war die Pandemie der Ungeimpften aber auch Rechtfertigung für ganz handfeste Freiheitseinschränkungen durch 3G, 2G oder berufsbezogene Impfpflichten.
Sie haben die Presse gerade schon erwähnt, in vielen großen Medien, da wurden die RKI-Protokolle nach einigem Zögern dann eben auch thematisiert. Sogenannte Faktenfinder beschäftigen sich ja heute noch damit. Sind Sie denn mit dem medialen Echo zufrieden?
Also, wenn ich sagen würde, ich wäre damit zufrieden, würde ich lügen. Aber ich kann sagen, ich bin erleichtert und viel zufriedener als in den letzten 4 Jahren. Denn in den letzten 4 Jahren wurde ja oft massive und fundierte Kritik, auch und insbesondere von Wissenschaftlern, geübt. Und davon erschien rein nichts in den Medien. Also seit dem 10. März 2020, als Herr Dr. Wodak bei ZDF Frontal seine Meinung sagen konnte, dass es ein 0815-Erkältungsvirus sei und keine medizinische Katastrophe, hat kein Lockdown-Kritiker mehr ein Talkshow-Studio betreten. Und auch in den Zeitungen wird man sehr zurückhaltend oder gar nicht zitiert. Diesmal hat Aya Velasquez viele Zitationen gefunden und gerade dieser Punkt, den Sie eben ansprachen mit der Pandemie der Ungeimpften, den habe ich gestern sogar beim Sonntagsstammtisch des Bayerischen Rundfunks gesehen. Also das ist etwas, was sich inzwischen in der Bevölkerung rumspricht. Insofern ein wichtiger erster Schritt.
Was von vielen Medien eher weniger aufgegriffen wurde, ist der Fakt, dass das RKI anscheinend selbst unzufrieden war mit der Lage damals, wie es denn seitens der Politik gelaufen ist. Aus den Protokollen, da geht hervor, dass das RKI sogar eine Prüfung, das war im September 2021, eine Prüfung anberaumt hat, inwieweit das Institut gegenüber der Politik weisungsgebunden ist. Wie schätzen Sie dieses Vorgehen ein?
Ja, das ist schon einmalig, dass eine nachgeordnete Behörde juristisch, also von ihren eigenen Juristen prüfen lässt, ob das übergeordnete Ministerium ihr fachliche Weisung erteilen darf. Dabei liegt die Betonung auf fachlich. Es geht also nicht um politische Entscheidungen, machen wir die Schulen zu, sondern es geht um rein fachliche Dinge. Das Ergebnis der Prüfung war natürlich, das Ministerium hat die Fachaufsicht, es kann alles und jedes bestimmen. Und ihr Eindruck, dass das RKI unzufrieden war, der durchscheint an vielen Stellen. Besonders lustig finde ich, dass der damalige Vizepräsident Herr Schade, der inzwischen RKI-Präsident ist, an einer Stelle schreibt vom Bundesministerium der Gesundheit. Und das ist kein Tippfehler, sondern der Satz endet mit drei Punkten. Also mit Mysterium kommt auch eine deutliche Kritik an der Stelle zum Ausdruck, wo die Politik wieder neue Anweisungen zu Isolierung und Absonderung gibt.
In dem geleakten Datensatz befinden sich auch hunderte E-Mails, darunter etwa eine Korrespondenz mit der französischen Regierung. Das Ziel war es anscheinend, die Corona-Politik beider Länder zu vereinheitlichen, um dann die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Sie recherchieren ja ebenfalls in diesen Mails. Was sind Ihre Erkenntnisse zum jetzigen Zeitpunkt?
Also ich finde eben diese E-Mail von einem abgesonderten Macrons, der den Brief von Macron an sich auch beigefügt hat, also man kann auch den ganzen Hintergrund ersehen, schon interessant. Frankreich hatte ja lange vor uns einen Lockdown gemacht. Und viel später fragen sie dann brieflich an, ob man mal untersuchen könne, wie das funktioniert. Vor allem aber, wenn man den Brief genau sieht, geht es darum, wieder ein international gleichförmiges Vorgehen zu erreichen. Und das hat die Pandemie ja von Anfang an gekennzeichnet. Es gab ja rund 20 Jahre lang vorher Planspiele oder Übungen mit allen internationalen Partnern, also da war auch China dabei, weil das oft bezweifelt wird, wo man einübte, wenn ein schlimmes Virus kommt, wie geht man dann vor? Und genau so, wie es auf diesen Konferenzen besprochen wurde, ist man dann vorgegangen. Vor allem, was so die mediale Begleitung und die Zensur anging.
Zumal ja auch Köpfe, die damals bei diesen Planspielen teilgenommen hatten, später maßgeblich auch in diesem Rat des RKI mit das Sagen hatten.
Ja, also es ist vor allem eine Figur, deren Bedeutung erst jetzt durch E-Mails und durch die Protokolle deutlich wird. Und das ist Herr Rottmann Grossner, Bachelor in VWL, ist Unterabteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium, hat damit dieselbe Besoldungsstufe B6 wie Herr Wieler als RKI-Präsident, aber weil er im Ministerium sitzt, ist er weisungsbefugt. Und er hat, das ist einer der bedeutendsten Briefe in diesen Zusatzmaterialien, Rottmann Grossner hat Herrn Wieler einen Brief geschrieben, dass ab jetzt das Konzept Testen, Testen, Testen umgesetzt werden muss. Und das ist ein Konzept, was nicht das RKI entwickelt hat, sondern das aus dem Feder von Minister Spahn stammt. Und erst durch dieses Testen, Testen, Testen ab April 2020 ist dann die Illusionswelle hoher Testzahlen richtig ins Laufen gekommen. Und Herr Rottmann Grossner war eben bei diesen internationalen Konferenzen sehr oft dabei und ist für mich inzwischen eine der Schlüsselfiguren. Er ist jemand, der nie in den Medien war, aber er hat im Hintergrund Regie geführt. Und was vielleicht noch bedeutender ist, er hat schon Anfang Februar 2020, das ist eine Zeit, in der Herr Söder und Herr Spahn und alle sagten, da ist überhaupt nichts Gefährliches und wenn es doch so würde, hätten wir es im Griff und jetzt feiern wir erstmal schön Fasching. In der Zeit hat Herr Rottmann-Grossner schon im Bundesinnenministerium Lockdowns, Ausgangssperren gefordert. Von längerer Dauer.
Die Protokolle und Daten, die erstrecken sich ja über einen großen Zeitraum, in dem ja auch ein Regierungswechsel stattgefunden hat. Neuer Gesundheitsminister wurde der SPD-Politiker Karl Lauterbach. Wie haben sich Politik und Kommunikation denn mit ihm laut Protokollen verändert?
Ja, also interessant an unserem Leak ist eben, dass wir erstmals Protokolle haben, die in die Amtszeit von Herrn Lauterbach fallen. Er hat ja seit Monaten angekündigt, er würde die Protokolle gern herausgeben und nur leicht schwärzen lassen, was immer das bedeutet. Ich glaube aber, er wird so weit wie möglich hinauszögern, also bis zum Ende seiner Amtszeit, dass diese Protokolle erscheinen. Man kann zusammenfassend sagen, die Methoden von Herrn Spahn und Herrn Lauterbach, nämlich dem RKI Anweisung zu geben und es als eine Art Sprachrohr und Büttel zu gebrauchen, die unterscheiden sich nicht. Es unterscheiden sich nur die Inhalte. Das liegt aber nicht an den beiden Personen, sondern eben am Regierungswechsel. Spahn hat vor allem Lockdowns, Schulschließungen und dergleichen orchestriert. Und bei Lauterbach geht es dann vor allem um die Impfung. Er trat ja an mit dem Versprechen aller führenden Politiker, dass es keine Impfpflicht geben würde. Da sieht man dutzende Stellen bis zum September 2021, als die Bundestagswahl stattfand. Und danach sind alle umgeschwenkt und schon im Dezember 2021 sagte der neue Bundeskanzler Scholz ja, dass es für ihn jetzt keine rote Linie mehr geben würde. Und dann versuchte man bis April 2022 die allgemeine Impfpflicht im Bundestag durchzudrücken, was Gott sei Dank knapp gescheitert ist.
Abschließend, Herr Homburg, welche Konsequenzen müssen die Veröffentlichungen Ihrer Meinung nach jetzt mit sich ziehen?
Ja, die Konsequenzen sind eigentlich unverändert. Das Mindeste wäre, wogegen sich aber alle Politiker wehren, also alle Regierungspolitiker und die Union jedenfalls, ein Untersuchungsausschuss. Ein Untersuchungsausschuss könnte jetzt zum Beispiel alle Personen, die ich genannt habe, befragen, sie nach ihren Motiven befragen, warum sie so gehandelt haben. Man könnte Herrn Spahn fragen, warum er als Bankkaufmann ein Konzept zum Testen schreibt und dann von seinem Untergebenen Rottmann-Grossner das RKI anweisen lässt, dieses umzusetzen. Was denen nicht gefiel, das kann man aus den Protokollen ganz klar herauslesen. Also ein Untersuchungsausschuss wäre das Mindeste. Die Ampelregierung versucht, diese Forderung abzuwehren und mit einer Enquetekommission zu arbeiten, die keine Rechte hat wie ein Untersuchungsausschuss. Oder gestern sagte die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang ja, dass die Grünen einen Bürgerrat haben wollen, so wie neulich bei der Ernährung. Sprich, man hat Bürger, die erstmal von Experten Vorträge bekommen, natürlich von denselben Experten wie damals, und dann untereinander schwätzen, ohne dass da groß was herauskommt. Aber es ist klar, dass die Grünen, die immer die härteste Position bei Impfzwang und Lockdown vertreten haben, dass die eine wirkliche Aufarbeitung unter allen Umständen verhindern wollen. Und als letzter Satz zu Ihrer Frage, es gibt auch sehr viele Leute, die fordern nicht nur einen Untersuchungsausschuss, sondern auch die Einleitung von Strafverfahren. Und das ist natürlich auch absolut meine Meinung.
Eine Einschätzung war das von dem Finanzwissenschaftler Professor Stefan Homburg, der maßgeblich an der Aufarbeitung der RKI-Protokolle mitarbeitet. Herr Homburg, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.